Also zuerst wollte ich nur einige Sachen sagen. Zuerst vielen Dank für die Einladung, hier zu sein und das Willkommen heißen. Es ist mir immer ein besonderes Vorrecht und eine besondere Freude, zurück in Deutschland zu sein. Und insbesondere natürlich auch hier im Schwabenland. Sie wissen sicher alle, dass der Paulus im Römerbrief es schon klar gesagt hat, dass die frohe Botschaft zuerst für die Schwaben ist. Das ist schon die Kontextualisierung. Aber Gott sei Dank ist die Botschaft auch für andere Völker. Und wir sind einig, auch mit den Schwaben. Und dann soll ich um Entschuldigung bitten, dass ich leider nur Schuldeutsch habe. Und Sie haben alle, ich habe schon gehört, ein viel besseres Englisch als ich Deutsch. Also bitte seien Sie etwas geduldig, wenn es mir an den richtigen Worten und den richtigen Ausdrücken fehlt. Das ist gewöhnlich, wenn man die Sprache nicht so gut gelernt hat. Aber als ich noch bei den Studien war, vor vielen Jahren, hat ein Professor in Oxford uns gesagt, vielen Dank, ja, ich bin nur kurz. Danke vielmals. Ja, ein Professor hat uns gesagt, es ist klug, einfach zu sein. Das ist ermutigend, ja. Und dann hat er dazu gemacht, wenn Sie nicht wissen, was Sie sagen, dann sollen Sie es mit komplizierten Worten verbergen. Auf Englisch sagt man, dass man simpel, aber nicht simplistisch sein soll. Einfach, aber nicht oberflächlich. Und hoffentlich wird es so sein heute Nachmittag. Und dann weiß ich ganz genau, wie es nach einem Imbiss geht. Also wenn Sie einschlafen wollen, das ist ganz und gar erlaubt. Bitte fühlen Sie sich zu Hause. Und dann möchte ich kurz an den Büchertisch hinweisen und an drei Bücher insbesondere. Der Peter Wassermann hat schon etwas von Björn Bjørnson Bokassen erzählt. Ich habe einige Muslimen auserwählt, die ich persönlich kenne oder getroffen habe. Und mit ihnen allen habe ich ein Gespräch erzählt über Jesus, über die Botschaft und über Islam. Und durch diese Gespräche hoffe ich, dass wir ziemlich viel vom Islam lernen können. Und dann auch, wie wir die Botschaft relevant und aktuell machen können. Und das ist so wichtig, liebe Geschwister. Ich sehe es als Jude unter Ihnen mit der jüdischen Mission. Nicht Juden für Jesus, weil es so jüdisch geprägt wird, aber in manchen anderen Missionen und mit manchen anderen Christen. Sie geben Antworten auf Fragen, die wir nicht stellen. Und ihre Botschaft ist also keine frohe Botschaft. Es ist eine ganz biblische Botschaft, aber nicht treffend, nicht passend, nicht aktuell. Es gibt keine Antworten auf unsere Fragen. Also ist es wichtig, ich hoffe, dass Sie dieses Buch genießen werden. Und dann die heiße Frage von unserem Zeitalter ist die Frage vom Pluralismus. Was denkt man von anderen Religionen? Vom Judaismus, vom Islam und so weiter, Buddhismus und so weiter. Sind sie unwahr, dämonisch, ganz gegen den christlichen Glauben, oder sind sie ein gleicher Weg zu Gott? Was sind diese anderen Religionen von unserem christlichen Standpunkt? Ja. Und es gibt das Buch What About Other Faiths? Und ich hoffe, dass Sie es hilfreich finden werden. Und dann meine Lebensgeschichte. Also die Shekinah. Das Wort wird nicht in der Bibel gebraucht. Aber doch ist die Idee der Shekinah überall im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Dass Gott unter uns wohnt und dass er mit uns ist in seiner Herrlichkeit. Das Wort die Shekinah, stammt von dem Verb Shakan auf Hebräisch ab und das heißt sich aufhalten, wohnen und auch einwohnen. Und Shakan, ist im Alten Testament ganz gewöhnlich und auch im Neuen Testament auf Griechisch. Manche Gelehrte halten, dass das Wort ursprünglich von der chaldäischen Sprache kommt, aber ziemlich früh ist es in die hebräische Sprache angenommen worden. Es ist schon im Jerusalem-Targum, in der jerusalemischen Targum zu finden, also ganz früh. Und später im jüdischen Gebrauch wurde dieses Wort, Shekinah, für Elohim gebraucht. Sie wissen, dass wir als Juden das Wort Gott, den Namen Gott, Elohim, gewöhnlicherweise denken wir, dass dieses Wort so hoch ist und so heilig ist, dass es unerlaubt wird, das Wort mit lauter Stimme zu sagen. Und deswegen braucht man andere Worte für den Herrn. Und ein Wort, das wir brauchen, ist die Shekinah. Und mit diesem Wort wollen wir Gott sagen. Aber Gott ist so hoch und glänzend herrlich, dass man seinen Namen nicht äußern darf. Es ist nicht nur auf Deutsch, dass die Shekinah ein weibliches Wort ist, die Shekinah. Es ist schön, dass es auf Deutsch weiblich geprägt ist. Aber es ist es auch in der ganzen Geschichte vom Gebrauch dieses Wortes. Und deswegen, mit diesem Wort, versteht man Gott von dem Standpunkt seiner weiblichen Eigenschaften. Und wenn man dieses Wort braucht, man denkt nicht nur von der Herrlichkeit des Herrn, sondern auch von seinen, ja, fast darf man es nicht in dieser Zeit sagen, aber von seinen weiblichen Eigenschaften aus. In der jüdischen Theologie ist die Schekina oft mit der Weissagung verbunden. Und das ist interessant für uns als Christen, nicht wahr? Wir sind also nicht erstaunt. Im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 14 zu lesen, dass das Fleisch gewordene Wort wohnte unter uns wohnte. Das Fleisch gewordene Wort, das Wort, ist zu Fleisch geworden, ja, und wohnt unter uns. Also das Wort ist die Schekina. Ja, weil das Wort wohnt in uns, mit uns. Ja. Und das erstaunt uns nicht, wenn wir den Hintergrund ansehen, wegen dieser Tatsache, dass die Schekina oft mit der Weissagung verbunden wird. Ja. Und das Wort und die Weissagung gehen Hand in Hand zusammen, natürlich. Ja. Das griechische Wort hat auch das alttestamentliche Schakan im Hintergrund, zu wohnen. Aber die Schekina kommt zu uns nicht nur in der Verbundenheit mit der Weissagung, sondern auch, wie wir heute Morgen schon gehört haben, durch Menschenformen. Und es ist interessant, was die Ida Glaser uns erzählt hat, nicht wahr? Und sie hat es für selbstverständlich genommen und richtig so, aber sie hat es für selbstverständlich genommen, dass die Menschen, die mit Abraham gewesen sind, die drei Menschen, dass sie Engeln sind, waren. Ja? Und so ist es in jüdischen, muslimischen und christlichen Kommentaren. Alle sagen, dass diese drei Männer Engeln waren. Aber in der Bibel steht das nicht. Es ist ganz möglich, dass sie es waren. Aber in der Bibel sagt es nicht. Ja? Es sagt, dass sie Menschen waren oder Männer waren. Ja? Also die Schekina kommt zu uns auch in Menschenform. Und das ist interessant für uns als Christen, nicht wahr? Das Wort ist zu einem Menschen geworden. Und es gibt ein Parallel mit dem Islam hier, ja? Dass das Wort, das ewige Wort in Islam ist der Koran, und der Koran war immer ewig mit Gott zusammen, ja, im Himmel, und dann an einem Punkt der Geschichte ist der Koran zu uns hinuntergebracht, ja? Ganz und gar wie das Wort im Johannesevangelium auch an einem Punkt in der Geschichte zu uns gebracht wurde, ja? Aber es gibt einen großen Unterschied. Das eine Wort im Islam ist zu einem Buch geworden. Das andere Wort im Johannesevangelium ist zu einem Menschen geworden. Ja? Aber die beiden waren ewig mit Gott. Und wir könnten auch im Islam sagen, ganz am Anfang war das Wort, der Koran. Und der Koran war mit Gott, aber der Koran war nicht Gott. Und dann ist das Wort hinuntergekommen und ist zu einem heiligen Buch gewesen und geworden. Ja? Und wir haben die Herrlichkeit dieses Buchs gelesen. Ganz und gar wie mit Jesu, das Wort, das ewige Wort, das ewig von dem Herrn, von Gott, nicht geschaffen wurde, sondern ewig geboren wurde. So ungefähr. Wie in unserer Theologie, nicht wahr? Wir versuchen es zu erklären, wie Gott der Vater der einzige Ewige ist, aber doch ist Jesus auch ewig, die zweite Person der Dreieinigkeit ist auch ewig, aber doch kommt diese ewige Person von Gott. Allein der Vater war, aber doch ist der Sohn auch ewig. Und das gibt uns Probleme, ja, in unserer Theologie. Und die Muslimen haben dieselben Probleme. Und noch mehr, weil das Wort auch ewig war, der Koran. Ewig, aber doch kommt das Wort von Gott. Also Gott allein war der Erste und dann kommt das Wort, aber doch ist das Wort ewig. Das ist schwierig, ja? Aber für uns ist es etwas einfacher, weil das Wort Gott immer gewesen ist. Für sie war das Wort nicht Gott, aber doch immer bei Gott, ewig. Das ist ein Problem. Ja, also das Wort, die Shekina, kommt zu uns in verschiedenen Formen. Als Wort, als Weissagung, auch als Menschen, auch als Engel, Cherubim und Seraphim. Wir wissen natürlich nicht, was die Seraphim waren. Es kommt vom hebräischen Wort Seraph und das heißt zu brennen. Also die Seraphim im Jesaja Kapitel 6 waren die Brennenden. Wir können sagen, dass sie heilige, himmlische Feuerwerke waren, brennende, ganz wie Feuerwerke, aber ewige Feuerwerke, ja, im Tempel dort mit Jesaja. Aber die Shekina kommt in diesen verschiedenen Formen zu uns. Aber ich komme zurück dazu, dass die Shekina zu uns in Menschenform kommt. Und das glauben wir natürlich mit Jesu. Ja? dass Jesus die Shekinah ist, Gott mit uns, Immanuel, wir kommen später wieder dazu, Immanuel. Na, im Alten Testament ist es merkwürdig, dass der allerhöchste Gott unter seinem Volk wohnt, dass er zu uns, zu seinem Volk gekommen ist. Und das ist schon ein frühes Anzeichen der Dreieinigkeit. Ohne die Dreieinigkeit ist es fast unmöglich, den hohen und völlig heiligen Gott zusammen mit dem gegenwärtigen, anwesenden Herrn zusammenzuhalten. Entweder ist Gott oben, von uns fern weg, ganz entfernt von uns, aus schwacher, sündiger Menschen. Oder ist er nah bei uns, und das sieht man im Islam. Unter den gewöhnlichen Muslimen ist es unmöglich, eine enge Beziehung mit dem Herrn, mit Gott zu haben, mit Allah zu haben. Man darf ihn nicht kennenlernen. Man soll ihn preisen und loben und man soll ihm untertan und gehorsam sein, schon klar. Aber kennenzulernen, eine enge persönliche Beziehung mit ihm zu haben, das ist schon eine Unmöglichkeit, weil Gott so hoch ist und wir sind nur kleine, schwache Menschen. Und da sieht man auch einen Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und dem islamischen. Ja? Für uns als Christen ist es die Sünde, die uns von Gott trennt. Nicht wahr? Weil Gott so heilig ist, dass wir als sündige Menschen mit ihm nicht zusammenkommen können. Aber im Islam ist es nicht eine Frage der Sünde. Es ist eine Frage der Größe Gottes. Dass er so hoch, so groß, so mächtig, so kräftig der Allerhöchste ist. Und wir als schwache, kleine Menschen. Es ist für uns ganz unmöglich, ihn kennenzulernen. Im Islam. Aber doch, wenn man mit den mystischen Muslimen zusammen ist, mit den Sufis, dann sieht man, dass Gott mit ihnen ist, ganz nah bei, ganz kennbar und erreichbar. Man kann eine Beziehung mit diesem Herrn haben, wenn man Sufi ist. Aber sie haben die Größe von Gott verloren. Und dass er so perfekt heilig ist, das findet man nicht bei den Sufis. Ja? Also ist es fast unmöglich, diese beiden Seiten zusammenzuhalten, dass Gott völlig heilig und groß und hoch ist, aber doch bei uns steht und wohnt. Diese beiden zusammenzuhalten. Und es ist natürlich wahr, dass Gott so herrlich ist. Dieses Wort herrlich, wenn man von Gott spricht, ist fast ein Unsinn, nicht wahr? Es hat fast keine Bedeutung. Wir sagen ja, der Herr ist was? Ist herrlich. Was sagt das? Was meint also das Wort herrlich? Es meint dem Herrn gleich, nicht wahr? Und zu sagen, dass der Herr dem Herrn gleich ist, ist ein Unsinn. Es sagt nichts. Selbstverständlich, dass der Herr herrlich ist. Ist wahr. Aber doch sagt es vieles. Weil Gott so unbeschreiblich ist, wie Paulus im 1. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15 sagt, Gott ist unsichtbar. Man kann diesen heiligen Gott nicht ansehen und mit ihm eine Beziehung zu haben, das ist unmöglich. Ihn kennenzulernen, das ist unmöglich, ganz und gar. Er ist so heilig. Und das sagt das Alte Testament, nicht wahr? Niemand kann Gott ansehen und doch leben. Weil er viel mehr glänzend ist als die Sonne. Und wenn man die Sonne ansieht mit offenen Augen, dann wird man blind. Und wenn man Gott ansieht, der noch glänzender als die Sonne ist, das ist ganz und gar unmöglich. Er ist so hoch, so prächtig, so, ja, man kommt zurück zu diesem Wort, dass der Herr herrlich ist. Es sagt nichts, aber doch sagt es schon etwas. Schon viel. Es sagt, dass er unbeschreiblich ist. So wunderbar. Und wir können eine ganze Reihe von Adjektiven brauchen, wenn wir versuchen, Gott zu beschreiben. Aber er ist unbeschreiblich. Es ist unmöglich. Und man verliert sich in diesen Worten. Und das findet man auch beim Gebet, nicht wahr? Und beim Lobpreis. Wir brauchen dieselben Worte immer, immer, immer wieder. Und wir versuchen, den Namen des Herrn hochzuhalten. Aber unsere Worte fehlen. Und endlich können wir nur schweigen. Wie Habakuk sagt, Gott wohnt in seinem heiligen Tempel. Deswegen sollen die Menschheit schweigen. Wenn man Gott trifft, kann man nichts mehr sagen. Gott sei Dank, dass er nicht körperlich bei uns steht. Wenn er hier wäre, körperlich, wir würden alle nur schweigen. Und das wäre das Ende der Tagung. Ist richtig. Aber er ist hier in seinem Heiligen Geist. Er steht neben mir hier und er sitzt neben Ihnen. Er ist hier. Und doch sollen wir Worte brauchen. Also müssen wir immer diese beiden Sachen zusammenhalten und irgendwie diese Spannung übertreten. Dass Gott so hoch ist, so heilig, so, dann brauche ich Worte nochmals. So fantastisch ist, dass er herrlich ist. Aber doch, dieser herrliche Herr ist bei uns, mit uns, in unserer Mitte. Und dann im Neuen Testament, nicht nur mit uns, in unserer Mitte, nicht nur bei uns, sondern auch in uns. Ja? Durch seinen Heiligen Geist. Schön. Aber diese beide zusammenzuhalten, ist nicht so einfach. Und wir wissen es in unseren Gemeinden, nicht wahr? In einigen Gemeinden, ja, ist der Lobpreis, die Anbetung sehr hoch und schön und Gott ist ganz am Ende der Kirche. Und wenn es eine ganz altmodische Gemeinde ist, dann wird der Priester den Rücken zeigen, uns den Rücken zeigen, weil Gott hier oben ist. Ja. Aber wir wissen, dass Gott nicht auf einem Tisch sitzt. Gott ist in uns. Also wenn der Pfarrer betet, soll er sich zu uns wenden, weil Gott hier ist, nicht da. Schau. Gut. Mit einem Gott erlaubten, aber menschlichen Verstand betont das Alte Testament, dass der heilige Gott im Tempel in Jerusalem wohnt. Wie mit dem König David, er hat auch gedacht, und viele Menschen so denken auf diese Weise, dass Gott in einem Haus leben soll, dass er in einem Gebäude wohnt. Aber es ist nicht so. Gott ist überall. Und bevor der Tempel gebaut wurde, hat Israel geglaubt, dass Gott in der Bundeslade wohnte. Und dann im ersten Buch der Könige lesen wir, wie Gott sich ein Haus hat bauen lassen. Und es ist interessant, einige von diesen Texten zu lesen. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 25, Vers 22. Lesen wir. Vers 21. Und du sollst den Sühndeckel oben über die Lade legen und das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade tun. Daselbst will ich mit dir zusammenkommen. Ich will mit dir zusammenkommen und mit dir reden von dem Sühndeckel herab zwischen den beiden Cherubim auf der Lade des Zeugnisses über alles, was ich dir für die Kinder Israel befehlen will. Also Gott ist dort in der Lade und dann im Tempel und er spricht vom Tempel aus oder vorher von der Lade aus. Und im ersten Königbuch, in den ersten Königen, Kapitel 8, ein längerer Abschnitt, und wir fangen mit Vers 6 an. 1. Könige 8, Vers 6. Also brachten die Priester die Bundeslade an ihren Ort in den Chor des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim nochmals. Denn die Cherubim breiteten die Flügel aus über den Ort, wo die Lade stand, und bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass ihre Spitzen im Heiligtum vor dem Chor gesehen wurden. Aber draußen wurden sie nicht gesehen. Und sie blieben daselbst bis auf diesen Tag. Es war nichts in der Lade, als nur die zwei steinernen Tafeln, welche Mose am Horeb hineingelegt hatte, als der Herr mit den Kindern Israel einen Bund machte, als sie aus dem Lande Ägypten gezogen waren. Als aber die Priester aus dem Heiligtum traten, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, also dass die Priester wegen der Wolke nicht hintreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Damals sprach Salomo, der Herr hat gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen. So habe ich nun ein Haus gebaut, dir zur Wohnung, einen Sitz, dass du da ewiglich bleiben mögest. In der Lade und dann im Tempel hat Gott gewohnt. Aber wirklich war es nicht so. Das ist so menschlich geprägt, nicht wahr? Aber Gott erlaubt es und befehlt es auch. Aber tatsächlich ist Gott überall. In ganzer Welt, in aller Welt. Es ist merkwürdig, dass wir auch das Wort Schakan, die Shekina, im Koran finden. Und da sieht man den Einfluss von den Juden, den jüdischen Einfluss auf den Koran. Die meisten Muslimen wollen das nicht zugeben, dass der Koran von Juden beeinflusst wurde. Aber das Wort Schakan kommt 6-mal im Koran und wird von der Bibel übernommen. Zum Beispiel im Koran, Sura 2, Vers 248, wo es geschrieben wird, dass die Lade von unserem Herrn zu uns mit dem Frieden seiner Beruhigung kommt. Also in diesem Vers im Koran ist die Shekinah, die Tatsache, dass Gott mit uns gegenwärtig ist, ist mit dem Frieden, mit der Beruhigung zusammen verbunden. Und im Koran, Kapitel 48, Vers 4, lesen wir, dass die Anwesenheit Gottes zu uns von oben gesandt wird. Von oben, vom Herrn, vom Himmel. Und im Koran 16,80 steht seine Anwesenheit, wie im Alten Testament, im Kontext der Wandlung seines Volkes. Und dass sie das Lager aufschlagen, ist das Wort im Koran. Wo sie das Lager aufschlagen, da ist seine Anwesenheit. Und das erinnert uns an das zweite Buch Mose, Kapitel 13, Vers 21, wo die Wolkensäule bei Tag in Israel war, oder vor Israel war, die Wolkensäule bei Tag und die Feuersäule bei Nacht. Gott war mit seinem Volk in der Wandlung. Na, zu jener Zeit war es ganz, ganz gewöhnlich, dass die heidnischen Könige, die Kanaanitischen und die Moabitischen und so weiter, dass die Könige unter diesen umliegenden Völkern unter den sogenannten Heiden, keine gute Übersetzung, nicht wahr? Das Wort Heiden oder heidnisch ist ein Glaubenswort, nicht wahr? Aber das Wort ist wirklich ein ethnisches Wort, ein Volkswort. Ja? Meine Frau ist eine Heide, aber sie ist nicht heidnisch geprägt. Die heutzutageigen Übersetzungen sind viel besser, ja, mit der Übersetzung die Nationen oder die Völker. Ja. Wir sollen dieses Wort die Heiden nicht mehr brauchen. Ja. Oder heidnisch. Es passt nicht. Es war ein Irrtum bei dem Luther, dass er dieses Wort gebraucht hat, diese Übersetzung gemacht hat. Ja. Weil er gedacht hat, dass die Nicht-Juden, die Nicht-Israeliten, das waren die Nicht-Europäer, die Türken und die Juden, die einzigen Nicht-Christen in Europa zu jener Zeit, ja, waren die Juden und dann auch die Muslimen außerhalb von Europa meistens. Und sie waren die Heiden. Also die Juden sind zu Heiden geworden und die Nationen sind zu Israel geworden. Merkwürdig, nicht wahr? Ob das stimmt oder nicht, verlasse ich es in ihren Händen. Aber die Könige zu jener Zeit führten ihr Volk bei Tag von vorn auf, aber dann nachts wegen der Sicherheit waren sie immer ganz in der Mitte ihres Volkes und von ihrem Volk umgegangen. Und deswegen hat Martin Buber geschrieben in seinem Buch über das Reich Gottes, das himmlische Reich, dass wir hier ein Bild des Reichs Gottes haben. Weil Gott vor seinem Volk marschiert, während des Tages, am Tag, und dann nachts, bei Nacht, in der Mitte seines Volkes. Ja? Ganz wie die Könige von anderen Völkern. Das Reich Gottes, das Königtum Gottes. Der herrliche Gott mit seinem Volk. Aber vorher war die Schekina schon dabei. Die Herrlichkeit Gottes bedeckte den Berg Sinai, als Israel aus Ägypten herausgekommen ist. Und die Herrlichkeit des Herrn wohnte auf dem Berg. Schon klar. Also ist das schon überall in der Bibel gewöhnlich. Und es kommt immer wieder im Alten Testament, dass Gott unter seinem Volk gegenwärtig ist. Und in dieser kleinen Vorlesung haben wir keine Zeit, die ganze Bibel auszulegen. Aber die ganze Bibel durch und durch ist mit der Gegenwart Gottes voll. Ja, ist ganz gewöhnlich in der Bibel. Schon am Anfang, im ersten Buch Mose, in der Schöpfungsgeschichte, handelt der Herr direkt, ohne Vermittler, mit Adam und Eva. Und dann erzählt uns Kapitel 3 vom ersten Buch Mose, Vers 8, dass der Herr im Garten beim Wehen des Abendwindes wandelte. Er war mit ihnen zusammen, Hand in Hand, wandelnd im Garten. Ja? Das ist die Schekina schon, ganz am Anfang. Für diejenigen von uns, die in einem tropischen Klima gewesen sind, ist es ein besonders schönes Bild, in der kühlen Frische des Abends am Ende eines heißen Tages zu wandern. Das ist schon ein besonderes Vergnügen. Und Gott hat das genossen. Am Abend, in der Kühle, im Garten zu wandern. Und dann auch sollen wir uns erinnern, dass auch Gott selber diesen Gebrauch hatte, zusammen mit Adam und Eva am frischen Abend einen kleinen Spaziergang im Garten zusammenzuhalten. Schön. Das ist schon die Schekina. Gott mit uns. Also wir haben schon gesehen, dass die Schekina mit Israel auf den Berg in der Wanderung in der Wüste wohnte, dass Gott in der Bundeslade gewohnt hat und dann auch im ersten Tempel zwischen den Cherubim. Dann lesen wir im Propheten Haggai Kapitel 2, dass Gott den zweiten Tempel mit seiner Herrlichkeit erfüllen wollte. Es ist zum Staunen. Gott erwähnt, dass die Herrlichkeit im zweiten Tempel noch größer als im ersten Tempel sein soll. Merkwürdig. Aber tatsächlich fragen wir uns, was dann mit dem zweiten Tempel geschehen ist. War die Herrlichkeit Gottes anwesend oder nicht? Na, der Prophet Ezechiel hatte es schon beschrieben, wie die Herrlichkeit des Herrn in der Mitte des Tempels gewesen ist. Und dann wegen der Sünde von Israel hat die Herrlichkeit Gottes sich zum Eintritt des Tempels zurückgezogen. Und dann später noch ganz und gar weggezogen wird. Furchtbar, schrecklich, dass Gott seine eigene Herrlichkeit weggezogen hat. Das ist schon das Urteil. Aber das heißt, dass der Tempel wird zu etwas, was ganz nutzlos, unnütz ist. Ein bloßes Gebäude ohne die Schekina, ohne Gottes Anwesenheit. Und der christliche Geschichtler Eusebius hat gesagt, dass die Schekina den Tempel im Jahre 66 nach Christus weggegangen ist, dass sie sich zum Ölberg versetzt hat. Eine Midrasch über die Klagelieder Jeremias, Kapitel 2, Vers 11, sagt, dass die Schekina zurückkommen wird, wenn Israel Buße tut. So steht es auch im Propheten Maleachi, Kapitel 3, Vers 7. Gott hat es versprochen, kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Wenn man die Buße tut, dann werden wir die Anwesenheit, die Herrlichkeit des Herrn erfahren. Und wir erinnern uns, dass Johannes der Täufer auch so gepredigt hat. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und Jesus selber hat dieselben Worte gebraucht, nicht wahr, in seiner Predigt. Hier sehen wir einen Unterschied zwischen dem Neuen Testament und dem rabbinischen Glauben und dem islamischen Glauben. Im Neuen Testament kommt das Himmelreich dem Willen Gottes nach und durch seine Gnade. Aber eine unbedingte Eigenschaft des Königreichs und deswegen eine unvermeidliche Herausforderung der Ankunft des Reichs ist die Gerechtigkeit. Man darf kein Himmelreich haben ohne die Gerechtigkeit. Die Juden und die Muslime sagen, dass die Gerechtigkeit kommt zuerst und dann das Himmelreich. Johannes der Täufer und Jesus sagen, nein, es ist umgekehrt. Ja? Das Himmelreich kommt und dann kommt die Buße und wegen der Buße, nach der Buße, kommt die Gerechtigkeit. Ja? Aber doch sind die beiden immer zusammen. Das Reich, die Anwesenheit des Herrn und die Herrlichkeit des Herrn unter uns mit der Gerechtigkeit zusammen. Na, wir haben schon gesehen, dass die Herrlichkeit Gottes zu den Menschen in Jesus Christus kommt. Johannes 1, Vers 14. Aber wir sollen den Kontext ansehen von diesem Vers im Johannes-Evangelium. Es ist im Kontext, dass Jesus für die ganze Welt gültig ist. Ja? Und das Wort Welt, die Welt, wird viermal wiederholt in diesem Text. Viermal, dass Jesus zur Welt kommt und dass die Welt von ihm gemacht wurde und so weiter. Die Welt, die Welt, die Welt, die Welt, viermal. Und es ist im Kontext der Schöpfung. Aber im ersten Buch Mose sagt es nie, dass Gott die Welt gemacht hat. Schön. Dem ersten Buch Mose nach kann man nicht sagen, darf man nicht sagen, dass Gott die Welt gemacht hat. Mhm. Richtig? Doch. Was hat Gott gemacht? Den Himmel und die Erde. Und die Erde auf Hebräisch ist was? Nein, Eretz. Eretz. Und Eretz, wie wird das gebraucht? Eretz Israel. Wir haben zwei Worte, die Erde und das Land. Auf Hebräisch sind die beiden Eretz. Ja? Aber Johannes will das nicht sagen, weil die Shekina international ist für alle Völker, nicht nur für Israel. Und deswegen verändert er das Wort, das im ersten Buch Mose gebraucht wird. Und er zeigt, dass er das nicht zufällig gemacht hat. Und wie sagt er das? Wie zeigt er das? Er wiederholt dieses Wort. Die Welt, die Welt, die Welt, die Welt. Nicht die Erde. Die Welt. Die ganze Welt. Die alle Welt. Ja. Und dann sagt er, dass das Wort zu einem Juden des ersten Jahrhunderts geworden ist? Nein, das sagt er nicht. Das Wort ist Fleisch geworden. Und Fleisch ist international. Man sagt, dass auch die Schwaben etwas Fleisch haben. Ich bin Ausländer, ich weiß nicht, ob es die Wahrheit ist. Fleisch ist allgemein. Für alle. Und das andere Wort, das Johannes betont in diesem Text, in diesem Abschnitt, ist das Wort alle, 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 immer wieder alle. Alle, die Welt, Fleisch heißt international, überall, in aller Welt. Und die Schekina ist nicht nur für Israel, nicht nur für die Schwaben, sondern für alle Menschen, überall in der Welt. Und die Schekina ist Gott, dieser hohe Gott mit uns. Und sofort denken wir an das Wort Immanuel, nicht wahr? Es ist ein ganz merkwürdiges Wort, ein ganz merkwürdiger Titel für Jesus. Immanuel. Wenn man Jesaja nicht gelesen hätte und wenn man nicht so daran gewöhnt wäre, dass Jesus Immanuel ist und jedes Jahr an Weihnachten feiern wir dieses Wort. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Wir sind ganz daran gewöhnt geworden. Ja? Aber es ist ein erstaunliches Wort, ein erstaunlicher Name. Ja? Man hätte das nie erwartet. Man hätte gedacht, dass Jesus Immanuel Yahweh gewesen wäre. Ja? Der Bundname, der liebende, der gnadenvolle Name mit uns. Yahweh, Jehova mit uns. Das hätte man erwartet. Und im Johannesevangelium findet man das auch. Ich bin dies und das. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ich bin der gute Hirt. Ich bin das Brot des Lebens und so weiter und so weiter. Ich bin Jehova, Yahweh. Ja, Yahweh ist mit uns in Jesu Christo. Aber das steht nicht im Titel Immanuel. Man hätte erwartet, dass Jesus Immanuel Elohim wäre. Der Schöpfergott, den man in den ersten Kapiteln vom ersten Buch Mose findet. Elohim. Und er ist das auch, natürlich. Aber Immanuel, das ist schon merkwürdig, ist eigenartig. Wer war El? El war der Schöpfergott von allen den kanaanitischen Völkern. Und ich brauche das Wort auf richtige Weise, von den Heiden. Das war der heidnische Gott. Aber Israel hat diesen Titel El übernommen. Es war Melchizedek, der diesen Namen zu Israel gebracht hat. El, der Allerhöchste. Ja? Der Unkennbare. Der Unbeschreibliche, der Unsichtbare, nach Paulus im Kolosserbrief nochmals. Der ist es, der mit uns ist, der El. Wenn man unter Muslimen arbeitet, und das habe ich schon 40 Jahre lang, dann sage ich oft, Jesus ist Immanuel. Allah mit uns. Der unbekannte hohe Gott von den Arabern, vom Islam, ist jetzt kennbar. Wir können eine Beziehung mit diesem hohen Gott finden. Durch Jesus Christus. Der unbeschreiblich ist jetzt beschreiblich. Der unkennbare ist jetzt kennbar. Ja? Der unsichtbar haben wir schon gesehen. In Jesu Christo. Wunderbar, nicht wahr? Das ist eine frohe Botschaft für einen Muslim. Dass man eine enge persönliche Beziehung, eine Gemeinschaft, eine liebende Gemeinschaft mit dem hohen Gott haben darf. Wunderbar. Das ist eine echte frohe Botschaft. Immanuel. Aber liebe Geschwister, der Titel Immanuel kann auch schrecklich sein. Für uns als Gläubige ist es eine Verheißung. Aber für diejenigen, die ungehorsam sind, die an Jesus nicht glauben, für sie ist dieser Titel oder diese Tatsache, dass Gott mit uns ist, das ist keine Verheißung, das ist eine Drohung schon. Und so war es in Jesaja, nicht wahr? Der König Ahas, der Prophet Jesaja hat ihm gesagt, dass er ein Zeichen suchen soll. Und er hat gesagt, nein, das will ich nicht. Das war viel zu evangelikal, um ein Zeichen zu suchen. Das braucht man nicht in Deutschland. Und deswegen war er ungehorsam, dem Wort Gottes nicht untertan. Und deswegen hat Gott ihm durch Jesaja gesagt, Immanuel, Gott wird mit uns sein. Und wenn man ungehorsam, ungläubig ist, unglaubend ist, dann ist die Gegenwart Gottes eine Drohung. Ja? Aber wenn man den Herrn liebt, dann ist es eine wunderbare Verheißung. Und nicht nur eine Verheißung, eine Tatsache. Die deutsche Übersetzung dieses Titels ist vortrefflich. Gott mit uns. Wer war Gott? Für die heidnischen Deutschen, bevor der christliche Glaube nach Deutschland gekommen ist, wer war Gott? Er war der hohe Schöpfer der heidnischen Deutschen, bevor die frohe Botschaft zu uns gekommen ist. Gott. Und dann hat der christliche Glaube hier in Deutschland diesen Titel übernommen und in die Bibel, in die deutsche Bibel hineingebracht. Ist die perfekte Übersetzung. Gott. Dieser unkennbare, unsichtbare, unbeschreibliche Gott ist jetzt mit uns. Die Schekina mit uns. Nicht mehr in einem Tempel, das mit menschlichen Händen gebaut wird, sondern nicht nur mit uns, sondern durch den Heiligen Geist auch in uns. Wir brauchen keinen Tempel mehr. Ist ein Unsinn, eine Dummheit, wenn Christen sagen, dass sie den Tempel wiederbauen werden. Wir brauchen das ganz und gar nicht. Das ist eine Irrlehre. Ja? Weil Gott geistlich mit uns ist, auch in diesem Zimmer, in diesem Saal. Ja? Wir brauchen keinen Tempel. Weil Gott in uns ist, auch heute, auch gegenwärtig. Ja? Die echte Shekinah, Gott mit uns. In rabbinischen Schriften, ich komme zu Ende, geht die Shekinah mit dem Torah, mit dem Bund, mit dem Heiligen Geist zusammen und mit der Auferstehung der Toten zusammen. Merkwürdig. In rabbinischen Schriften. Und so ist es mit uns im Neuen Testament. Die Gegenwart, die Anwesenheit Gottes geht mit dem Wort Gottes zusammen, mit den Verheißungen, den Versprechungen Gottes zusammen, mit dem Bund also zusammen, auch mit dem Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist und mit der Auferstehung Jesu. Durch die Auferstehung haben wir das neue Leben, wo Gott immer bei uns bleiben wird. Er ist ewig mit uns, bis in Ewigkeit. Ja? Das frohe Botschaft. Mit der Auferstehung Jesu. Gott mit uns. Die Shekinah.